Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es an die südliche Weinstraße, also Urlaub in Rheinland-Pfalz steht an. Zwischen Rheinebene und Pfälzerwald liegen hier schöne Winzerorte, die besuchen wir gedanklich und sind auch auf mächtigen Felsen. Wir besuchen nämlich auch eine der vielen urigen Berghütten und kosten natürlich den Pfälzer Wein. Außerdem treffen wir den Essigdoktor, ein Multitalent, der auch noch Liebesgedichte schreibt. Und das sind Sie hier, unsere Gäste.
Herzlich willkommen auf dem Trifels. Mein Name ist Benjamin Seifried. Ich bin der Kastellan, wie man früher gesagt hat.
Ich bin die Michaela Stefan von der Klettererhütte am Asselstein in Annweiler.
Christian Bohr, ich bin Projektleiter für barrierefreien Tourismus beim Verein Südliche Weinstraße.
Ich bin Ralf Gensheimer, Gemüsebauer aus Offenbach an der Queich.
Ich bin die Nicole Weber von der Winothek hier in Landau.
Ich bin der Wiedemann Schörsch vom Doktorenhof.
Mein Name ist Uta Holz. Ich erzähle dir heute hier mal ein bisschen was, warum man unbedingt an die Südliche Weinstraße kommen sollte.
Uta begrüßt uns gleich in der Pfalz. Unsere Walz hier in der Radioreise. Ich wünsche ganz viel Spaß.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute bewegen wir uns in einer Landschaft aus sanft geschwungenen Weinbergen mit kleinen Dörfern und auch im stattlichen Pfälzerwald. Es ist ein Urlaub für Kulturinteressierte und Genießer, gleichermaßen auch wie für Aktive. Unser Ziel ist nämlich die südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz. Schon der Name sagt es, es ist eine recht sonnige Region, eine Region mit Restaurants, Gast- und Weinstuben mit auch entsprechenden Festen. Uta Holz, die Geschäftsführerin des Vereins Südliche Weinstraße, nordet uns geografisch ein.
Die Südliche Weinstraße liegt ganz im Süden von Rheinland-Pfalz, schon an der Grenze zum Elsass. Und hier beginnt auch die Deutsche Weinstraße, die Touristikstraße, nämlich in Schweigen-Rechtenbach am Deutschen Weintor. Und sie zieht sich dann über 85 Kilometer bis nach Bockenheim. Und wir sind quasi so der südliche Teil der Deutschen Weinstraße. Wir haben allein hier an der südlichen schon 75 Dörfer. Also wenn man die ganze Weinstraße betrachtet, dann sind es sogar über 100.
Die Dörfer sind oft klein, familiär geprägt, aber jedes auch für sich unterschiedlich.
Also wir haben wirklich ganz viel Fachwerk auch noch. Wir haben aber zum Teil auch Steinhäuser, so diese Haus-Hof-Bauweise, wo immer ein Haus kommt und daneben ein großes Tor, wo es in den Hof reingeht. Wenn Feste gefeiert werden, sind dann die Höfe auch offen. Oder bei den Winzern sind ja sowieso häufig offene Tore, sodass man eben Wein einkaufen kann. Das Ganze sehr blumengeschmückt, also wenn man durch die Straßen fährt, über die Straßen ranken sich die Weinreben und rechts und links sind Blumen. Wir haben oft auch Feigenbäume in den Straßen, also es ist hier so wie ein kleines Paradies.
Und Feigenbäume sagt auch schon, es ist sehr wild bei euch und sehr warm kann es werden. Ne?
Genau, also wir haben ein sehr mildes Klima mit rund 2000 Sonnenstunden im Jahr. Aber wirklich mild, also es ist nicht so, dass es im Sommer extrem heiß ist. Es ist aber auch im Winter nicht zu kalt. Man kann auch im Winter oft noch toll wandern gehen, weil wir wenig Schnee haben. Die Landschaft ist dann vielleicht mal so ein bisschen gezuckert und der Boden ist fest und nicht so sehr matschig, also bietet sich eigentlich das ganze Jahr über an, auch zum Wandern.
Viele kleine Weindörfer, Uta, und einige doch besondere Orte, wie zum Beispiel Gleisweiler, was als mediterrane Romantik beschrieben wird. Über 1000 Jahre alt, der Ort.
Gleisweiler ist so ein wirklich schönes, kleines Dorf. Es gibt dort diesen subtropischen Garten mit Mammutbäumen. Es macht Spaß, durch das Dörfchen zu flanieren. Es gibt wunderschöne Brunnen, zwei alte Kirchen.
Das ist also Gleisweiler, mediterrane Romantik. Dann ein Ort, der nennt sich Herxheim, der durch seine Tabakfelder berühmt ist. Und auch den Geruch, also es riecht nach Tabak in Herxheim. Was hat es damit auf sich?
Ja, Tabak hat früher eine ganz, ganz große Rolle gespielt in Herxheim, mittlerweile nicht mehr so. Aber Herxheim und Hatzenbühl, der Nachbarort, das waren früher so die größten tabakanbauenden Gemeinden in Deutschland. Und selbst heute gibt es noch ein paar Tabakfelder. Man kann Tabak auch noch erleben, wenn man zum Beispiel eine Radtour macht, die Tabaktour. Da kann man die Tabakschuppen sehen, die gerade in Herxheim-Hainer noch auf den beiden Seiten vom Dorf entlang der Felder früher genutzt worden sind, um dort den Tabak zu trocknen. Viele dieser Scheunen sind heute noch da, auch wenn wenig Tabak nur noch angebaut wird. Es gibt auch einen Brunnen, wo der Tabak quasi verewigt worden ist und im Museum in Herxheim gibt es auch ein Kapitel zum Thema Tabak, sodass man wirklich sehen kann, wie dieses Thema den Ort früher geprägt hat.
Für unsere rauchenden Hörer unbedingt ein Muss, mal hierher zu kommen.
Ja, das stimmt.
Der andere Ort, der auch sehr empfohlen wird und auch ein Vorzeige-Winzerort ist, ist Roth unter Riedburg.
Ja, Roth unter Riedburg. Da ist ganz typisch die Theresienstraße. Das ist so ein Bilderbuchmotiv. In der Mitte wachsen alte Kastanienbäume, rechts und links sind die Höfe. Der ganze Ort ist auch geprägt von Feigen, von Weinranken über die Straße. Und wenn man die Theresienstraße nach oben läuft und ans Ende kommt, dann kommen die Weinberge und man sieht oberhalb Schloss Villa Ludwigshöhe liegen. Das hat sich der König Ludwig I. von Bayern Mitte des 19. Jahrhunderts dorthin gebaut, in die schönste Quadratmeile seines Reiches, wie er gesagt hat.
Er wusste ja, wo es schön ist. Und heute kann man es sehen, durch die Weinberge hindurch nach oben, goldengelb leuchtend.
Also Schloss Villa Ludwigshöhe ist wirklich so ein Eyecatcher, den man schon von Weitem sieht.
Und das Ganze umgeben eben auch von jahrhundertealten Weinbergen, Weinreben.
Ja, Weinbergen, Weinreben, aber gerade an der Villa Ludwigshöhe gibt es noch was anderes Besonderes, nämlich Kastanienbäume. Der Ludwig hat gesagt, er findet Kastanien so toll. Er hat sich hunderte von Bäumen rund um die Villa Ludwigshöhe angepflanzt. Teilweise standen dort auch schon ältere. Und heute ist es so, die Kastanienbäume, Kesch, das sagt man bei uns, wenn die blühen, das ist im Juni der Fall, dann verströmen die so einen herben, süßlichen Duft.
Mit den Kastanienbäumen an der südlichen Weinstraße werden auch Traditionen gepflegt, die ich bisher vor allem von meinen Frankreich-Reisen kannte. Schließlich sind wir ja in einer Region, die historisch und kulturell eng mit dem Elsass in Frankreich verbunden ist. Und das spüren wir in dieser Radioreise an vielen Stellen. Wir grüßen aus der Pfalz von der südlichen Weinstraße die Radioreise hier mit Alexander Tauscher. Die geografische Lage schützt diese Region vor Kälte, denn von Süden kann warme Luft durch die oberrheinische Tiefebene nach Norden fließen. Von Westen und Norden wirkt der Pfälzerwald wie eine Schutzmauer gegen kalte Winde. Rein statistisch gesehen scheint die Sonne hier rund 1800 Stunden im Jahr. Die Winzerdörfer, die reihen sich entlang dieser südlichen Weinstraße wie eine Perlenkette. Sie liegen damit zwischen dieser fruchtbaren Rheinebene und auch dem Pfälzerwald mit seinen Burgen. Ja, St. Martin ist nur eine dieser vielen Perlen, erzählt uns Uta Holz, die Geschäftsführerin des Vereins Südliche Weinstraße.
St. Martin, da steht der ganze Ortskern unter Denkmalschutz. Prägend für den Ort ist die Kirche mit dem heiligen Martin vorne dran. Es ist so ein Bilderbuchort, wo man eigentlich gar nicht weiß, wo man anfangen soll zu fotografieren, weil es einfach so viele schöne Ecken und Winkel gibt. Und in St. Martin wird natürlich auch gefeiert. Dort ist ganz berühmt das Martinus-Weinfest rund um den 11. November.
Also Weinfeste sowieso, man kommt wegen des Weins hierher, aber eben nicht nur. Ihr seid auch eine Wander- und Radfahrgegend, Uta.
Also ich glaube, die Leute, die hierher kommen, die tun das zum einen, weil es Genussmenschen sind, die gerne Wein trinken, die gerne das gute Essen genießen. Die tun das aber auch, weil die Landschaft hier so ist, wie sie ist, abwechslungsreich. Und die bietet sich einfach an, sowohl zum Wandern als auch zum Radfahren. Also Wandern, da gibt es ganz, ganz viele tolle Wanderwege im Pfälzerwald. Der bekannteste, das ist der Pfälzer Weinsteig. Der führt über rund 140 Kilometer, auch wieder von Schweigen bis nach Bockenheim, also ein Stückchen oberhalb der Weinstraße durch den Wald. Immer wieder tolle Aussichtspunkte, tolle Burgen, an denen man vorbeikommt, oder auch Hütten. Hütten sind sowas ganz Besonderes im Pfälzerwald. Also wer das nicht kennt, das ist wirklich eine Besonderheit. Hier am Samstag und am Sonntag sind die Hütten offen, sind oft ehrenamtlich bewirtschaftet. Manche auch sogar noch mittwochs oder in den Ferien an zusätzlichen Tagen. Und da setzt man sich dazu, man rückt ein Stück. Es gibt überall Rieslingscholle.
Wo brauche ich dann einen Rieslingscholle? Der baut mich um, bringt mich wieder nach vorne. Der tut gut. Gut und geht ins Blut. Denn hast du Riesling in der Blutbar, kannst du dab dab wie ein Truthaar. So ein Riesling-Feeling tut halt immer gut.
Es gibt deftige Pfälzer Spezialitäten. Wer kein Fleisch mag, der kriegt weißen Käse mit Quellmänner. Das sind dann Pellkartoffeln. Die Hüttentradition, das ist was ganz Besonderes in der Pfalz.
Kann man es vergleichen mit den Burschenschenken in Österreich?
Was man vielleicht da noch besser vergleichen kann, sind unsere Straußwirtschaften. Also viele Winzer haben Straußwirtschaften, das heißt, die sind nicht das ganze Jahr über geöffnet, sondern nur während der Weinlese oder so von August bis Oktober, in der Regel 6 Wochen. Da gibt es dann auch einfache Pfälzer Gerichte und natürlich Wein.
Das ist sehr gut. Man kann also in die Hütten gehen zum Essen, Trinken. Ihr bietet aber auch Picknicks an, Picknickwanderungen.
Picknicks kann man bei uns beim Verein Südliche Weinstraße auf der Website bestellen und die dann abholen, sowohl bei Gastronomen als auch bei Weingütern. Und die packen einem dann sein Picknick zusammen und man nimmt es mit auf einen schönen Picknickplatz, die wir alle verzeichnet haben in unserer App. Man findet also ganz viele Picknickplätze an Wanderwegen und an Radwegen und kann seine Tour dementsprechend aussuchen, dass man unterwegs auch einen schönen Platz findet zum Picknicken.
Und so richtig schön wird es bei euch im Herbst, wenn die Bäume goldengelb sich färben, wenn der Wein reif ist, aber vor allem auch, wenn die Kastanien dann langsam zu fallen beginnen.
Die Kastanien oder Keschte, die sind hier in der Region typisch, weil es eben mildes Klima gibt. Kastanien kennt man eher so aus südlichen Gefilden.
Ich kenne es auch aus Frankreich, zum Beispiel aus der Ardèche.
Ja. Genau, es gibt Kastanienbäume in Südfrankreich oder auch in der Südschweiz oder in Italien und eben bei uns hier in der Pfalz. Wir haben auch einen Wanderweg, den Pelzer-Keschte-Weg. Der führt von Hauenstein über Annweiler an die Weinstraße und dann weiter nach Edenkoben und bis nach Neustadt. Da kann man auch eine mehrtägige Wanderung machen mit Gepäcktransport, unterwegs immer mal wieder ein paar Keschte sammeln. Oder man geht eben wirklich mit seinen Kindern in den Wald und lässt die Keschte sammeln.
In Frankreich, erinnere ich mich noch gut, gibt es dann auch Kastanienfeste mit Kastaniensuppe. Dann wird der Kastanienkönig oder die Königin gekürt. Gibt's hier auch. Muss ich nicht nur die Ardèche fahren.
Es gibt tatsächlich auch Kastanienfeste. Das Keschtefest in Annweiler zum Beispiel, das ist immer Anfang Oktober. Es gibt ein Fest in Hauenstein und ein Fest in Edenkoben. Die drei machen ein Kastanienfest, ein Keschtefest. Und in Annweiler gibt es sogar auch eine Keschteprinzessin. Und natürlich ganz viele Produkte rund um die Kastanie. Vom Keschtekuchen über Keschtesaumage bis zu Kastanienlikör gibt's alles.
Und das zeigt ja auch, wie nah ihr an Frankreich seid und eng verbunden auch mit dem Elsass zum Beispiel jetzt auch gerade. Ja? Also das Elsass und eure Region sind Nachbarn, aber auch eng verwachsen.
In der Geschichte war die Südpfalz immer mal wieder französisch oder das Elsass deutsch. Das hat ganz häufig gewechselt, gerade in Landau. Landau ist eine Stadt, die sehr französisch geprägt ist. Es gibt hier noch Reste der alten Festung. Das ist eine Vauban-Festung. Man sieht diese enge Verbundenheit.
Sprecht ihr auch deswegen etwas mehr Französisch als in anderen Regionen Deutschlands?
Also es gibt viele Kindergärten und Schulen, in denen man schon von klein auf Französisch lernt. Aber ich muss gestehen, es sind immer noch viel zu wenig Leute, die Französisch sprechen. Also die Elsässer sprechen in der Regel deutlich besser Deutsch als wir Französisch. Und wer Elsässisch spricht, das ist halt auch wirklich so ein alemannischer Dialekt, dem Pfälzischen sehr verwandt ist.
Dann sage ich trotzdem bon merci, Uta.
De rien.
De rien und das Savoir-Vivre, das genießen wir auch auf Pfälzer-Seite. Gute Weine und urige Hütten, Pfälzer-Gemütlichkeit an der südlichen Weinstraße. Heute gibt's Urlaub für Genießer, für Weintrinker, für Wanderer oder Radfahrer. Urlaub an der südlichen Weinstraße, hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Gut 300 Meter über der Kleinstadt Annweiler thront eine der bekanntesten Pfälzer Burgen. Diese Burg steht auf einem Felsen des Sonnenberges, der dreigeteilt ist. Vermutlich kommt daher der Name Trifels. Im Mittelalter schützte die Burg Trifels das Reichsland und Annweiler. Und eine Zeit lang verwahrten die deutschen Kaiser und Könige hier auf der Burg ihre Insignien der Macht, also die Reichskrone, das Heilige Schwert und auch das Reichsschwert. Denn wer diese Machtinstrumente besaß, der war rechtmäßig der Herrscher. Im Mittelalter hieß es auch, wer den Trifels hat, der hat das Reich. Heute hat Benjamin Seyfried den Trifels, denn er ist der Burgverwalter.
Herzlich willkommen auf der Reichsburg Trifels. Also ich sage ja immer gerne, der Trifels ist so das Bundeskanzleramt der Stauferzeit, denn hier, es war eine repräsentative Burg und der Herrschaftssitz der Staufer und hier wurde Geschichte geschrieben. Die drei signifikanten Bergkegel, die sich hier durch das Trifelsland symbolisieren. Und der Trifels ist auf einem dieser Bergkegel. Deswegen ist auch der Name Trifels von diesem Dreier Bergkegel. Oder auch, das ist die zweite Variante, auf dem dreifach gespaltenen Fels, auf dem die Burg hier steht. Das ist auf einem riesengroßen Felsenriff aus Buntsandstein, auf dem wir uns hier momentan befinden. Und der Trifels, erstkundliche Erwähnung, 1081 hier erstmals dann aufgebaut worden ist.
Denn unter uns haben wir auch Kletterer gesehen.
Vorne am Felsen, da haben wir wirklich einen Felsenriff. Bei Inversionswetterlagen ist der Trifels wie das Schiff hier auf dem Nebelmeer im Trifelsland. Und dort am Fels sind auch die Kletterer manchmal unterwegs, die Pfälzer Kletterer hier.
Sehr schön. Und dann ist es historisch aufrollen. Nicht jeder weiß, wann die Staufer regiert haben. Es ist ein Adelsgeschlecht aus dem Süden Deutschlands. Über welche Zeitspanne sprechen wir hier?
Ja, wir reden hier vom 12. 13. Jahrhundert. Und die Staufer waren eigentlich über 200 Jahre hier das stärkste Geschlecht, das sich von einem Land von der Nordsee bis ganz nach oben in den Süden Italien erstreckt hatte. Und der Trifels war damals dann für zumindest zusammenhängend über 150 Jahre das Zentrum des Heiligen Römischen Reichs hier.
Also Zentrum der Könige.
Man hat mal immer gesagt, nämlich hier auf dem Trifels, der ist ja die stärkste und sicherste Burg gewesen, dort wurden die Reichsinsignien, die Reichskleinodien verwahrt, die Zeichen kaiserlicher Macht mit Krone, Zepter, Schwert, Reichsapfel. Und dort, wo die gelagert worden sind, dann hat man gesagt, dort ist das Zentrum der Macht. Und das war meistens, wenn sie verfügt worden sind, dass sie hier zum Trifels kommen oder in dem sogenannten Interregium, also in dem Zeit, in dem es keinen König, keinen Kaiser gab. Und dann wurden die hier sicher verwahrt. Ja, die Insignien sind heute direkt ein Stockwerk oben drüber. Wir sehen jetzt ein Kreuzrippengewölbe mit einer Öffnung und dort oben drüber befinden sich jetzt dann die Reichsinsignien. Reichskrone, Zepter, Apfel, Reichsschwert und Reichskreuz. Gibt es diesen berühmten Satz hier, wer den Trifels hat, hat das Reich. Ne? Und das steckt genau dahinter, weil halt hier die Reichsinsignien aufbewahrt worden sind. Und wenn ich den Trifels habe als stärkste und sicherste Burg, dann habe ich auch den ganzen Herrschaftsbereich hier unter meinen Fittichen, sage ich jetzt mal.
Kann man die heute noch sehen oder sind es Nachbildungen?
Ja, es sind Nachbildungen. Die Originale sind in Wien, aber unsere sind schöner. Die sind nämlich nicht verbeult. Ja? Das Werk eines Mannes, der über 30 Jahre diese Nachbildungen hergestellt hat. Und das Besondere ist, er hat nur die auch zur damaligen Zeit zur Verfügung stehenden mittelalterlichen Werkzeuge genutzt, um diesen Reichsinsignien nachzubilden. Echte Edelsteine, echte Perlen, echtes versilbertes Gold mit der Technik aus dem Mittelalter.
Also einmal Schatzkammer, Herrschaftszentrum, aber eben auch Gefängnis. Wir sehen hier gerade ein Plakat, in dem ein Schauspiel beschrieben wird, die Befreiung des Richard Löwenherz, der prominenteste Häftling damals. Warum muss der hier einsitzen?
Ja, also urkundlich sind 3 Wochen belegt, muss wahrscheinlich länger da gewesen sein. König Löwenherz war auf dem Rückweg von seinem Kreuzzug und wurde gefangen genommen. Ja, und war dann zunächst in Dürnstein und dann ist er hier auch auf den Trifels gekommen. Der Trifels war halt ein repräsentativer Sitz und eines Königs würdig. Und hier durfte er dann bestimmt alle Annehmlichkeiten des Mittelalters genießen und natürlich nicht bei Trockenbrot und Wasser irgendwo in der Ecke sein Dasein fristen. Ne?
Also es ging ihm so quasi wie Uli Hoeneß, er hatte ein besseres Gefängnis. Ja?
Also wenn es Fernseh gab, dann hätte er auch Fernsehempfang gehabt damals, auf jeden Fall. Ja, 3 Wochen war er hier.
Und heute noch ein Teil eines Schauspieles. Das ist das eine, was hier aufgeführt wird. Zum anderen gibt es die Trifels Serenaden, eine Klassikkonzertreihe.
Neben dem markanten Turm ist auch der neu wiederhergestellte Palas aus Beginn in den 30er Jahren, fertiggestellt in den 60ern, mit einem großen, imposanten Kaisersaal, in dem dann im Jahr immer unsere Trifels Serenaden, klassische Konzertreihen, aber auch andere Veranstaltungen stattfinden.
Sind es die gleichen Ensembles oder wechselnde Ensembles jedes Jahr?
Das sind ganz unterschiedliche Aufführungen. Das ist in Kooperation mit der Villa Musica. Sind hauptsächlich auch junge Künstlerinnen, die dann ihr Talent dort unter Beweis stellen mit renommierten Künstlern, die weltweit agieren und die hier auf dem Trifels dann erlebt und genossen werden können.
Sie sagten ja sinfonische Musik oder gibt es auch mal Oper, Operette?
Das hatten wir tatsächlich eher jetzt noch nicht. Also wir haben so klassische Reihen, natürlich eher auch kein Klavierkonzert, weil man muss hier tatsächlich alles sprichwörtlich in die Hand nehmen und so einen Konzertflügel hier hochtragen, das wird schon schwierig. Ja. Es gibt insgesamt 207 Treppenstufen zu besteigen, aber die sich wirklich lohnen. Und wenn wir dann nachher auf dem Turm sind und den Ausblick hier in das Trifelsland mit den grünen Wäldern, mit den vielen Burgen noch, die man sieht, erleben kann, ich glaube, dann lohnt sich der Ausstieg allemal.
Genau, wir sehen, dass wir auf der schönsten Burg sind, aber es gibt weitere Burgen, die Madenburg und andere, die man von hier aus sehen kann.
Also man kann von hier aus natürlich zunächst die Burgen der Trifelsreihe sehen. Das ist die Anneburg, das ist ein markanter freistehender Felsen, der auch mal einen steinernen Turm drauf hatte. Und ganz am Eck dann die Scharfenberg, genannt Münz. Aber man sieht auch die Neuscharfeneck, wir sehen die Meistersee, wir sehen die Ramburg. Also ganz viele Burgen, die hier im Umkreis in direkter Sichtweite sind. Aber auch einen markanten Kletterfelsen, noch den Asselstein.
Und wie ist es für Sie als Burgverwalter jeden Tag noch schön, was Besonderes hier zu sein auf diesem besonderen...
Ja, das ist es absolut. Jeder Tag ist anders, weil sie leben hier mit dem Wetter. Jeder Tag hat ein ganz anderes Wetter und eine ganz andere Stimmung hier oben. Und es ist ein absolutes Privileg, dass ich hier mit dem Team arbeiten darf.
Benjamin hatte mir tolle Fotos aus dem Winter gezeigt, als die Burg aus dem großen, weiten Hochnebel in der Sonne herausragte. Aus der Metropolregion Main-Neckar, aber ganz im Grünen und ganz im Idyllischen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute eben von der südlichen Weinstraße. Mehr als 100.000 Besucher kommen jedes Jahr auf den Trifels. So steht dieses Wahrzeichen der Region wie wenige andere Burgen für die Blüte des Hochmittelalters in der Zeit der Stauferkaiser. Vom Trifels aus kann man auch andere Burgen dieser Region sehen und blickt über die Berge des Pfälzer Waldes. Da verlaufen auch Wanderwege, die viele kleine Berghütten verbinden. Wie ich erfuhr, ist dies die höchste Dichte an Hütten in Deutschland. Also man kann oft einkehren, zum Beispiel auf der Klettererhütte am Asselstein, unweit des Trifels. Michaela Stephan ist hier die Hüttenwirtin.
Wir liegen direkt am Richard-Löwenherz-Weg. Das ist so ein Premium-Wanderweg. Oben Turm- und Felsenweg. Da führt auch eine Route direkt bei uns vorbei. Und diese Premium-Wanderwege sind dann schon sehr besonders, weil man die eben auch ohne Karte bewandern kann. Da gibt es da ganz viele Wegmarkierungen, denen man einfach folgt.
Wir haben hier im Pfälzerwald eine unheimliche Dichte an solchen schönen, urigen Hütten.
Viele werden ehrenamtlich bewirtschaftet, ist aber halt schon ein bisschen schwierig, die verpachteten Hütten wegen dem Personalmangel. Das ist dann gar nicht so einfach.
Mit wie vielen Personen sind Sie hier auf der Hütte?
Aktuell sind wir zu dritt.
Was macht diesen Charme aus? Zum einen ist es ja das Ambiente, wir haben den Ausblick, wir sind nah am Trifels. Und dann natürlich die Speisen. Was ist so ganz typisch, was man hier unbedingt probieren sollte?
Ganz gut ankommt unsere Pfälzer Currywurst. Die Currysoße ist ein Familienrezept. Aber die Touristen mögen auch den Hüttenteller, wo natürlich dann Saumagen, Bratwurst und der Leberknödel drauf sind.
Saumagen kenne ich ja noch aus den Zeiten des Altkanzlers Helmut Kohl. Also das war sein Lieblingsgericht.
Genau, das ist in der Pfalz ganz bekannt. Der Helmut Kohl kam ja aus Ludwigshafen, also ist er gar nicht weit weg von Annweiler.
Dann haben Sie sehr viel Würste hier, habe ich auf der Speisekarte gesehen.
Die Pfälzer Bratwurst, die grobe Bratwurst, ist ja ganz bekannt eben für die Region.
Und Flammkuchen aller Art?
Wir haben den klassischen Flammkuchen mit Speck und Zwiebel, wir haben einen mediterranen und wir haben sogar auch einen veganen Flammkuchen.
Zu trinken gibt es hier eine Schorle?
Ja, natürlich die Pfälzer Schorle.
Und die hat es in sich? Da kann man ja sagen, ob man mehr oder weniger Riesling haben will.
Genau.
Was ist da so ein guter Mix, um nicht ganz so schwer nach Hause zu gehen?
Genau, die Autofahrerschorle in Anführungsstriche ist dann halb-halb gemischt. Aber das sollte man auch nicht ganz so viel trinken, wenn man noch fahren möchte.
Ansonsten heißt ja immer eine Männerhand nach oben mit Wein und eine flache Hand mit Wasser.
Genau, aber da sollte man das Auto vielleicht lieber stehen lassen. Und eben den Premium-Wanderweg nutzen und laufen.
Knappe 10 Gehminuten oberhalb der Klettererhütte sah ich, was dieser Hütte den Namen gibt, nämlich der markante steile Felsen des Asselsteins. Kann durchaus mit seinen Brüdern in der sächsischen Schweiz konkurrieren, denke ich. Zwei sportliche Jungs hingen hier gerade so schön in den Seilen. Aber nicht jeder hat diese Fitness, ganz im Gegenteil. Unsere Gesellschaft wird ja immer älter und deshalb wird das Thema barrierefreies Reisen immer wichtiger. Christian Bohr vom Verein Südliche Weinstraße hatte hier mit eine Modellregion entwickelt.
Viele wollen auch im hohen Alter noch reisen und haben dann besondere Bedürfnisse. Und darauf wollten wir uns als Tourismusregion einstellen. Aber auch unsere Betriebe haben erkannt, dass das wichtig ist, dass sie barrierefreie Zimmer anbieten müssen, die man mit dem Fahrstuhl erreichen kann, die mehr Bewegungsfläche haben, sodass auch der Rollator oder der Rollstuhl dort mit rein können. Und daran haben wir gearbeitet und tun es weiterhin, sodass immer mehr Menschen auch noch in hohem Alter gut Urlaub machen können.
Christian, es beginnt bei dem, wo ihr keine Verantwortung tragt, aber was auch wichtig ist, ist die Bahn, dass man bequem in den ICE einsteigt, umsteigt, dass die Bahnhöfe umgebaut werden. Das ist ein Riesenprojekt, da gibt es sicher noch viele, viele Baustellen. Und wenn man einmal ankommt, die Unterkunft, es muss also immer ein Fahrstuhl zur Verfügung stehen, damit man jede Etage erreichen kann oder auch mal die Toilette, die unter dem Restaurant ist. Auch das ist oft ein Problem. Da ist eine Treppe einfach so.
Ja, allzu oft gibt es leider noch kein barrierefreies WC. Aber auch da tut sich vieles, sodass auch unsere Restaurants das immer mehr im Fokus haben und dass das da was getan wird. Denn am Ende ist es ja so, Gruppen oder ja, Familien kommen nur noch dann, wenn auch sowas im Angebot ist. Denn Oma braucht das vielleicht heute und kann nicht mit, wenn es nicht angeboten wird.
Und dann gibt es so einen Punkt, den man sich gar nicht so einfach vorstellen kann, barrierefreies Wandern. Nun weiß man ja, Wanderwege sind von der Natur geschaffen, die sind nun mal nicht ganz eben, da gibt es mal Huckel und Steine. Was muss man sich darunter vorstellen unter dem barrierefreien Wandern bei euch?
Wir haben da in den letzten Jahren auch eine Bandbreite an Wegen geschaffen. Das sind Wege, die durch die Weinberge führen, die asphaltiert sind, die sich dann wirklich für jeden eignen, wenn sie keine Steigung haben. Aber wir haben dann auch ein bisschen anspruchsvollere Wege, die dann eher für den geübten Rollstuhlfahrer oder jemand, der noch ein bisschen fitter ist, geeignet sind. Da gibt es auch die ein oder andere Steigung, aber es ist darauf geachtet worden, dass die eben innerhalb des Rahmens bleibt, der noch für alle in Ordnung ist, und dass es auch immer wieder Ruhemöglichkeiten gibt. Bänke wurden aufgestellt in kurzen Abständen.
Weiterer Punkt, barrierefreie Führungen, also Führungen auch für Rollstuhlfahrer. Denn man weiß ja, Stadtführungen sind oft sehr schnell und dann verschwindet der Guide plötzlich in einer Gasse und geht eine Treppe hoch. Da kommt der normale Rollstuhlfahrer natürlich nicht mit. Sind das spezielle Führungen, die barrierefrei sind bei euch, oder wollt ihr, dass alle, die angeboten hier in der Region sind, barrierefrei sind?
Also das ist unser großes Ziel, aber im Moment ist es so, dass man sich auf jeden Fall anmelden muss, und in der Regel kann man dann auch mit der normalen Stadtführung mitlaufen. Wir bilden unsere Gästeführer bei dem Punkt weiter, schulen sie, auf was man da achten muss, dass man die Wege so wählt, dass es keine Stufen gibt, dass Steigungen vermieden werden oder auch Kopfsteinpflaster.
Wir sind ja in einer Weinregion, Christian, und auch ein Winzer hat meistens ein altes Gemäuer, in dem es irgendwann tief in den Keller geht und das über Treppen eben. Wie schwer ist es da, Barrierefreiheit zu schaffen?
Auch da tut sich immer mehr. Es gibt immer mehr Weingüter, die auch eine Kellerführung für Rollstuhlfahrer anbieten. Da kommt man dann eben mit dem Aufzug hin.
Christian Bohr über barrierefreies Reisen an der südlichen Weinstraße. Bei uns steht ab jetzt der Genuss im Mittelpunkt, nach dem Motto: Zum Wohl die Pfalz. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute der Urlaub an der südlichen Weinstraße. Gerade in der Pfalz wird auf einem Weingut oft eine extrem breite Palette an Weinen unterschiedlicher Rebsorten angebaut. Während man sich in Spanien, Frankreich oder Italien auf 2, 3 oder maximal 4 edle Tropfen konzentriert, bieten die Winzer an der südlichen Weinstraße quasi ein Vollsortiment. Qualität kennt keine Grenzen. Weine aus der Pfalz und dem Elsass kommen zwar aus unterschiedlichen Ländern, doch aus ähnlichem oder gleichem Anbaugebiet. Hier gibt es eine lange Weinbautradition, ähnliche Profile der Rebsorten und auch eine vergleichbare Stilistik der Weine. Darüber sprach ich mit der Geschäftsführerin der Vinothek Parterre in Landau, mit Nicole Weber. Diese Vinothek ist eine stylische Location auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau von Rheinland-Pfalz.
Unsere Vinothek Südliche Weinstraße liegt natürlich hier prädestiniert auch an einem wunderbaren Gelände. Das ist der Park der Generationen, dem ehemaligen Landesgartenschaugelände.
Das in einem sehr stylischen, designten Raum und Gebäude. Sie hatten einen namhaften Designer, der wohl auch sagte, dass Wein ein Kunstwerk ist und deswegen auch das Gebäude ein Kunstwerk sein soll.
Das gesamte Gebäude hier ist ein französisches Militärgebäude, was von der Werkgemeinschaft Landau mit ganz viel Liebe zum Detail auch restauriert wurde. Und die Vinothek hat das unverwechselbare Design durch den bekannten Berliner Stardesigner Michael Michalski erhalten.
Eine Mischung aus Tradition und Moderne, aber sehr viel Moderne auch.
Sehr viel Moderne, aber auch viele Naturmaterialien, die hier verwendet wurden und eingebracht wurden, die wiederum die Südpfälzer Weinberge und unsere Winzertätigkeiten widerspiegeln. Zum Beispiel haben wir eine tolle Sandsteinwand mit wirklich Steinen aus den Südpfälzer Weinbergen, oder auch der Boden, das ist ein Eichenparkettboden mit Weinfassdeckeln, der hier verbaut wurde. Und der Name Parterre ist natürlich eine Hommage an die hervorragenden Böden der Region. Wir haben hier in der Region fast die größte Vielfalt an verschiedenen Bodenarten, die es gibt in Deutschland. Und das bringt natürlich unfassbar tolle Weine bis hin zu Spitzenweinen hervor, die wir auch in unserer Vinothek präsentieren natürlich.
Denn andere Regionen, andere Länder haben oft nur 2, 3 Rebsorten pro Weinbauer. Hier gibt es eine unheimliche Vielfalt auch deswegen an Rebsorten.
Eine sehr, sehr große Vielfalt stammt aus dem Rheingrabenbruch, hat die Sedimentsgesteine nach oben gebracht, und so hin hat man vom versteinerten Muschelkalk ja bis über Lehm- und Tonböden, also eine ganz, ganz große Vielzahl.
55 Pfälzer Winzer haben hier ihre Weine zum Verkauf angeboten. Nach welchen Kriterien haben sie es ausgewählt?
Also alle allem voran müssen es Südpfälzer Winzerinnen und Winzer sein. Wir präsentieren die Region hier bei uns mit insgesamt fast 200 Sekten und Weinen. Die Auswahl, die bestimmen wir einfach gemeinsam. Wer Interesse hat, bei uns teilzunehmen und das Schaufenster zu nutzen und hier aktiv zu sein und mit uns ein bisschen zu wirken. Wir machen auch ganz viele Veranstaltungen. Von Mittwoch bis Sonntags haben wir hier unsere Weinbar geöffnet und jeder, der ein gutes Stöffchen in der Flasche hat und bei uns mit aktiv sein möchte, den nehmen wir natürlich auch gerne zu uns mit auf.
Nicole Weber, was sind denn die häufigsten Rebsorten hier in der Südpfalz?
Allem voran ist die Pfalz natürlich das größte Anbaugebiet für Riesling. Somit haben wir hier auch eine wunderbare Vielfalt und Auswahl an tollen Rieslingen, vom leichten Riesling zum Wegtrinken bis hin zu einer schweren Spätlese mit Restsüße. Wir haben wundervolle Burgundersorten, den Grauburgunder, den Weißburgunder, teilweise auch den Pinot Auxerrois, den man mehr aus dem Französischen kennt. Wir haben tolle Chardonnays. Wenn wir jetzt in das sommerliche, fruchtige gehen, wunderbare Sauvignon Blancs. Es darf auch mal was Bouquettreiches sein, wie ein Muscateller oder eine Scheurebe. Gewürztraminer ist bei uns vertreten. Und wir brauchen uns auf keinen Fall mehr verstecken vor den tollen Rotweinen, die bei uns wachsen, die Spätburgunder Pinot Noirs. Wir haben kräftige Cuvées.
Jetzt treffen wir uns am frühen Nachmittag. Welchen Wein haben Sie mitgebracht für jetzt?
Ich habe einen Riesling ausgesucht, weil wir prädestiniert natürlich hier in der Pfalz die Rieslinge gerne ausschenken. Und habe vom Weingut Minges in Flemlingen einen Riesling Froschkönig, nennt er sich dabei. Das ist ein 2018er. Und der Riesling Froschkönig hat nicht nur einen märchenhaften Namen, sondern der ist wirklich märchenhaft, weil er auf der Basis einer Spätlese ausgebaut ist. Also wirklich was ganz Besonderes. Aber trocken im Glas und ein ganz, ganz tolles Aroma hat, was wirklich sein Terroir auch widerspiegelt. Ich schenke uns einfach mal ein Schlückchen ein. Wenn wir ihn schwenken im Glas und ein kleines Näschen nehmen, dann ist er sehr komplex und er ist ungeschwefelt und direkt von der Hefe abgefüllt worden. Das heißt, er hat ein ganz, ganz tolles und natürliches Aroma. An dem Wein ist nichts gemacht. In der Nase haben wir ein bisschen reife Stachelbeere. Wir haben den typischen Weinbergspfirsich beim Riesling. Und im Gaumen kommt er sehr, sehr komplex und auch fruchtig. Der tut uns nichts, der tut uns einfach gut.
Genau, der Wein tut uns nie etwas, deswegen zum Wohl.
Zum Wohl.
Prost, und hier an der südlichen Weinstraße sagt man zum Wohl, die Pfalz. Hier ist Rias. Reisen ist absolut schön. Mit uns Alexander Tauscher heute an der südlichen Weinstraße für die Radioreise. Das Zentrum der Region ist die Südpfalz-Metropole Landau in der Pfalz. Die kreisfreie Stadt liegt genau zwischen dem Rhein und dem Pfälzerwald. 50.000 Menschen leben hier, viele junge Menschen, denn Landau ist eine Universitätsstadt. Studenten helfen beispielsweise auf dem Wochenmarkt beim wohl bekanntesten Gemüsebauer der südlichen Weinstraße bei Ralf Gensheimer. Ihn besuchen wir gleich, nachdem uns Uta ein paar Schritte durch Landau führen wird.
Wir stehen jetzt hier auf dem Rathausplatz in Landau. Da ist am Samstag immer Wochenmarkt. Man hört im Hintergrund die Leute, die gerade beim Einkaufen sind. Ich selber war heute Morgen auch schon auf dem Markt und hole hier immer die Sachen, die ich so für die Woche brauche.
Was holst du gerne hier?
Ich habe heute Morgen Tomaten eingekauft, Salat, Gurken. Und Landau ist eine Stadt, die sehr französisch geprägt ist. Also in seiner Geschichte, hier die Südpfalz war immer mal wieder französisch, genauso wie das Elsass immer mal wieder deutsch war. Und es gibt da ganz viele Verbindungen, River und Nüver über die Grenze. Landau, es ist eine Stadt, die eigentlich total lebendig ist. Es gibt hier eine große Uni. Daher prägen auch viele Studentinnen und Studenten das Stadtleben. Und man merkt es, wenn man durch die Straßen läuft, es ist eigentlich immer was los. Es wird auch viel gefeiert, es gibt viele Feste das ganze Jahr über. Und es gibt so ein paar schöne verborgene Winkel, also zum Beispiel das Frank-Löbsche Haus sollte man sich unbedingt anschauen. Dort haben die Großeltern von Anne Frank gelebt. Es ist so ein Fachwerkhaus mit einem Innenhof. Erinnert eher an Spanien oder an Südeuropa, dort kennt man so einen Baustil. Und heute ist es so, dass dort an dem Wochenende nach Fronleichnam immer eine Weinmesse stattfindet. Das Weinerlebnis, südliche Weinstraße. Da kann man, wenn man Weine probieren will, wirklich alles probieren, was das Herz begehrt. Es sind so 60 bis 70 Winzer dort und dort kann man dann die aktuellen Jahrgänge verkosten. Landau ist auch
durch die Landesgartenschau geprägt worden. Die hat hier 2015 stattgefunden und hat das Stadtbild sehr verändert. Es ist ein neues Stadtviertel entstanden im Süden der Innenstadt. Das ist nämlich die Vinothek Parterre und ein großer Park davor. Also auch das lohnt sich, es anzuschauen.
Und dieser Wochenmarkt ist eben umgeben von diesen historischen Gebäuden, also mitten im Ortskern.
Genau, es ist mitten in der Stadt in Landau. Der Rathausplatz hat auch eine interessante Geschichte. Der ist nämlich entstanden in der Zeit, als Landau französisch war. Da hat die Stadt gebrannt. Wahrscheinlich wurde sie wirklich absichtlich angezündet, damit hier ein großer leerer Platz entstehen kann. Und der war dann danach Paradeplatz und heute ist es Rathausplatz und hier findet immer der Wochenmarkt statt.
Unter anderem mit Ralf Gensheimer, den wir jetzt gleich besuchen werden.
Ja.
Eine Institution hier.
Das ist eine Institution, der Stand, wo immer die längste Schlange davor ist.
Ralf Gensheimer.
Dein Landwirtschaftsbetrieb existiert seit Generationen.
Also wir haben mal zurückgeforscht, seit 7 Generationen zurück können wir forschen. Wahrscheinlich waren das schon immer irgendwie Bauern dann. Ne?
Also seit 7 Generationen baut ihr an? In Offenbach, nicht sehr weit von hier entfernt von Landau.
Naja, das sind jetzt von hier, vom Markt aus, sind es gerade 7 Kilometer.
Und seit wann seid ihr auf dem Markt? Seit wie vielen Generationen?
Eigentlich sind wir die erste Generation. Wir sind seit im Jahr 2000, als wir umgestellt haben auf ökologischen Landbau, da sind wir in die Direktvermarktung gegangen.
Dein Großvater begann damals den Landwirtschaftsbetrieb als Selbstversorger. Also das war noch gar nicht gedacht, dass er andere versorgen will.
Damals mit 2 Hektar Land hat man natürlich auch großteils für die Familie gebraucht von der Ernte. Und ein Teil ging natürlich auch in den Verkauf, damit man sich halt auch was anderes mal leisten konnte.
Uta sagte schon, euer Stand ist der mit der längsten Schlange, also am beliebtesten hier. Was verkauft ihr, also was baut ihr an?
Was die Saison so hergibt, Tomate, Paprika, Gurke, Melone, Kürbisse, natürlich ganzjährig Kartoffel, Möhren. Und im Winter ist es dann halt eher, sag mal, ein Feldsalat, Rosenkohl.
Melone ist ja auch ein Zeichen dafür, dass ihr sehr klimabegünstigt liegt und anbauen könnt.
Ja, das ist natürlich bei uns ein Riesenvorteil hier in der Pfalz. Wir können praktisch alle möglichen Sachen abpflanzen, wo es woanders schwierig wird.
Ihr baut nach Bioland-Prinzip an. Ist das noch strenger als Bio?
Ja, das ist nochmal, sag mal, wesentlich strenger wie jetzt das EU-Bio. Also wir müssen den Betrieb auch ganz Bio machen. EU-Bio kann man auch einen Teil des Betriebes nur Bio machen.
Ralf, nicht nur Kunden kommen hier auf den Wochenmarkt in Landau, du belieferst auch Gastronomen?
Vor allem die Bio-Gastronomie natürlich und auch den Bio-Einzelhandel. Das ist auch so mein Hauptding, dass ich praktisch so nachhaltig wie möglich arbeite, damit auch zukünftige Generationen noch was von dem Land ernten können.
Steht die nächste Generation bei dir bereits bereit, das irgendwann zu übernehmen?
Ja, wir haben 3 Kinder und die schauen jetzt relativ scharf auf das, was ich so mache. 2 Jungs, ein Mädel. Das Mädel hat sich eigentlich schon ausgeklinkt, wobei die auch gutes Händel hat. Und die Jungs, die sind jetzt zurzeit im Studium, Semesterferien, da sind sie auch bei mir auf dem Betrieb tätig. Allerdings sehen sie halt auch die vielen Stunden, die ich machen muss. Im Moment sind so 70 bis 75 Stunden die Woche. Das ist halt nicht das, was die Jugend will.
Und unter dem Begriff Work-Life-Balance sich vorstellt.
Ja. Richtig, genau.
Zumal auch noch eine körperlich anstrengende Arbeit teilweise auch.
Ja, wobei, die sind alle sportlich. Ich glaube, das ist noch nicht mal das Thema. Die machen das schon auch mit voller Kraft, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die vielen Stunden, Januar bis Ende September ist kein Urlaub drin. Allerdings bin ich vielleicht auch nicht der beste Delegierer. Wahrscheinlich müsste ich noch was zulernen. Sagt mal immer die junge Generation.
Delegierungsmanagement, wie man in der Pfalz sagt.
Ja. Genau, ja.
Aber du kannst ja froh sein, du hast Kunden, die das mögen und die auch bereit sind, sich ein paar Pfennig mehr zu bezahlen, weil es ja Bioware ist.
Richtig, ja.
Gibt es bei dir ein Gericht, was du privat isst ohne Gemüse?
Natürlich, ganz viel.
Ja?
Also ich liebe zum Beispiel Schokolade.
Super.
Und da muss es auch mal was Ungesundes sein. Also das ist halt auch ein bisschen Lebensqualität. Die braucht man vor allem auch dann, wenn man einfach immer an der Grenze arbeitet.
Ja, das merke ich mir als Schokoladenfreund. Schokolade ist Lebensfreude, gerade wenn man sehr viel arbeitet. Ich merke es mir. Bei uns gibt es gleich saure Lebensfreude mit einem echten Lebenskünstler. Vom sächsischen Weinwanderweg bis zu den Weinbergen am Rheinbogen sind wir mit der Radioreise unterwegs. Und heute an der südlichen Weinstraße. Alexander Tauscher hier, ich wünsche guten Urlaub. Wir haben jetzt einen Termin beim Doktor. Doktor mit Nickelbrille, aber ohne weißen Kittel. Uns empfängt nämlich gleich der Hausherr des Doktorenhofes in der pfälzischen Winzergemeinde Fenningen. Georg Heinrich Wiedemann gibt uns Saures. Er ist nämlich Geschäftsführer des Weinessigguts. Er macht alles selbst. Erst den Wein, dann den Essig und auch die Etiketten.
Georg, also hier in der Pfalz, Schorsch. Alle Sachen zu mir, Schorsch, da kommen die Leute und sagen, Schorsch, wie geht das dann?
Ist doch gut. Ist der Schorsch auch Doktor wirklich selbst?
Nein, der ist nicht Doktor. Der Schorsch ist eigentlich ein Winzer und der Schorsch, der liebt Wein und das, was dazugehört und vor allen Dingen liebt der Essig, ne? Das ist ganz klar.
Darüber reden wir gleich. Er heißt aber hier Doktorenhof. Wie kamst du zu dem Namen?
Der Name Doktorenhof ist ein sehr alter Name. Denn hier bei uns im Dorf gab es einen Florenz Freiherr von und zu Fenningen. Und der war Rechtswissenschaftler, der war Universitätsprofessor, der war vor allen Dingen der Rechtsberater der Kurfürsten. Und es war ganz ein berühmter Mensch damals. 7 Kurfürsten hätte der König quasi gekrönt und er war der Berater dafür. Und er hat Besitztum gehabt hier. Und da gab es später eine Lage, Fenninger Doktor, und abgeleitet vom Fenninger Doktor, der Doktorenhof.
Daher? Ja. Und ich habe nun schon einige Winzerkeller gesehen und Weinkeller und Gärkeller. Hier hat man das Gefühl, man ist in einem Kloster abgestiegen. Wir sind jetzt hier aus dem weltlichen Hof hinab, ja. Mit geistlicher Musik.
Ja. Essig ist ein anderes Produkt, jetzt, wie man es sich vielleicht vorstellt. Normalerweise wird ja Essig assoziiert mit irgendwas, was kaputt gegangen ist oder schlecht ist. Und bei uns genau Gegenteil. Wir nehmen das Beste vom Beste vom Beste, also überhaupt das Allerbeste, und machen dort reines Essig. Um das wertzuschätzen, haben wir gesagt, wir dienst dementsprechend auch hofieren. Und so wird der Essig bei uns hofiert, indem das gregorianische Gesänge um der Essig sind, dass bei uns das sehr mystisch ist, dass es ist ja eigentlich eine Alchemie gewesen, früher der Essig. Das war ja ganz was Besonderes in der Zeit der Pestilenz oder in der Zeit des Barocks, wo die Leute viel gegessen haben, vielleicht zu viel gegessen haben und immer den Essig brauchten, damit er gut verdauert und einfach, dass es gut geht. Und Essig war ja eine Art Volksmedizin gewesen, hunderte oder tausende von Jahren. Und das wertzuschätzen, das wollen wir wieder machen.
Und deswegen auch dieses Ambiente. Es ist keine Kirche hier, aber es ist beleuchtet wie in einem sakralen Keller mit Kerzen.
Ja,
man mit geht Dampf auch.
Man geht auch bei uns von Keller zu Keller und dann macht man so die Türe auf und es knatt und quietscht. Ne? Und dann kommst du in den nächsten Raum. Und jeder Raum, und das ist das Schöne, riecht auch dadurch anders, wenn es anders da gärt. Wir haben eine lange Gärung für unsere Essig in der Holzfässer hier. Und diese Gärung, die gibt natürlich Düfte ab. Man sagt, so ist der Anteil der Engel. Und in jedem Keller ist der Anteil der Engel geruchsmäßig ein anderer. Und das ist das Schöne. Man macht die Tür auf, ist ein anderer Raum und es riecht schon wieder ganz anders.
Ja, schon wenn man draußen reinkommt in euren Verkaufsraum, kommt was Säuerliches, aber hier unten ist es eine andere Säuerlichkeit. Ja?
Genau. Und diese Säuerlichkeit hier unten, das ist natürlich das, wenn man so eine Führung mitmacht, dass man das inhaliert. Das ist ja quasi Inhalation hier. Und das ist auch gut. Das ist gut für die Haut. Das ist gut auch für die Atemwege. Deswegen hat man früher immer, wenn jemand Bronchialprobleme gehabt hat oder irgend sowas, dann hat man immer Essig inhaliert. Und das kann man jetzt natürlich, das ist ja einfach eine Führung. Und trotzdem inhaliert man. Trotzdem geht man durch. Und wenn man da die lange, so eine lange Kutte anhat, dann geht man auch ehrfürchtig quasi durch die Keller. Und das ist das, was man möchte.
Ja. Deswegen kriegen die Besucher normalerweise bei euch auch diese Kutte, eine Art Mönchskutte übergezogen.
Genau, die kriegen eine lange Kutte angezogen, sind aber keine Mönchskutte, sondern sind Nachbildungen von Pestilenzärzte-Kutte. Also die Pestilenzärzte in früherer Zeit, die haben so lange dunkle Gewänder gehabt und die Kapuze auf und dann so eine Maske vorm Gesicht mit einer furchtbar lange Nase. Man kennt das noch so aus dem Karneval in Venedig vielleicht. Da waren dann Kräuter drin und Essig. Das hat man so ein Gemisch gemacht. Kräuter, Essig, wie auch immer was gerade da war. Und hat da quasi inhaliert, dass man nicht krank wurde. Und so konnte man zu den kranken Menschen gehen. Man wusste, dass Kranke Ausdünstungen haben, die wieder ansteckend sein könnten. Bakterie hat man da noch gar nicht, sagen wir mal, genannt oder gekannt. Aber es hat gewirkt. Und das sind einfach diese, ja, ach hier die Ehrfurcht vor dem Alter, dass man das einfach wieder tut. Und wenn sie so eine Kutte anhängen, sind sie auch irgendwie ein anderer Mensch.
Ja. Und dann läuft man als Mensch mit der Kutte von Raum zu Raum, von Keller zu Keller, bekommt von ihnen die Schilderungen und auch Verkostungen.
Ja. Dann wird erzählt über die Geschichte. Man muss ja wissen, wo man herkommt, dass man weiß, wo man hingeht. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Verkostung, 5 verschiedene Essige, die werden dann probiert. Also wir machen ja hauptsächlich Essige als Aperitif, Digestif oder Trunement. Also Essige, die auch getrunken werden, nicht nur zum Kochen, sondern auch getrunken werden. Und dazu gibt es dann Gebäck und Praline, Essigpraline.
Sie selbst sind ja Winzer von Beruf.
Genau. Ich bin jetzt 50 Jahre selbstständig. Ja.
Wahnsinn.
Ja, das sieht man, bin ein alter Mann.
Oh, sieht sehr jung aus mit dem Pferdeschwanz.
Ja, aber trotzdem, der Essig halt mich vielleicht ein bisschen jung, ich weiß nicht. Konserviert, jo, kennt man ja, ist der Essiggurke, ne?
Zu Gast beim Essigdoktor Georg Heinrich Wiedemann, der nicht nur die Kinder närrisch nach Essig macht. Vor Jahrzehnten hatte er mit seiner Frau Johanna diese Manufaktur gegründet und heute versorgt der Doktorenhof viele Feinschmecker und selbst Chefköche in ganz Deutschland und auch über die Landesgrenzen hinweg. In Farbe und Stereo und heute auch teilweise im Pfälzer Dialekt. Die Radioreise mit Alexander Tauscher grüßt von der südlichen Weinstraße. Bei uns gibt es noch eine Portion saure Würze vom Doktor. Georg Heinrich Wiedemann stellt Essig nicht maschinell, sondern nach jahrhundertealten Verfahren her. Das heißt, seine Essige, die reifen jahrelang, wie man es auch vom guten Wein kennt. Dann werden sie mit Obst, Kräutern und Gewürzen aromatisiert. Jedes Jahr entwickelt der Essigdoktor neue Kreationen. Es gibt inzwischen auch Essige zum Inhalieren oder auch zum Baden.
Wir hatten früher eine Gastronomie gehabt, also Streichwirtschaft gehabt. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe schon immer Essig geliebt, ach, als Kind. Ich habe immer die Salatsauce Eis getrunken und man kennt es ja, Kinder, die mögen saure Drops, die mögen die Brause. Die waren immer sauer, das Saure, das war das. Kinder lieben das auch, deswegen machen wir auch eigens Veranstaltungen für Kinder. Da kommen Kinder, die kriegen so eine kleine Kinderkutte und die gehen dann durch die Keller. Und wenn jetzt die Erwachsenen eigentlich 5 Essige probieren, dann machen wir bei den Kindern 10 und noch mehr. Also die sind total närrisch quasi und probieren Essig. Er hat ja keinen Alkohol, von daher ist das ja ein ideales Getränk auch für Kinder. Ne? Ja. Ich sammle auch alte Bücher. Ich kam durch alte Bücher, durch alte Schriften drauf, dass der Essig in früherer Zeit viel wichtiger war als der Wein selber. Zumal der Wein in früherer Zeit ganz wenig Alkohol gehabt hat und viel Essiganteile. Und deswegen habe ich so viel Wein getrunken. Das Wasser war nicht in Ordnung, das Fleisch war oft nicht in Ordnung, das Essen war oft nicht in Ordnung. Und man hat den Essig als Wein quasi getrunken. Man hat gesagt, es ist Wein, aber es war mehr Essig gewesen. Das hat man dann mit Wasser gemischt. Das gab es auch schon bei den Römern. Dieses Puschka, der Römer, war ja ein Wasser- und Essiggemisch, um immer quasi stabil zu bleiben, um keine Darmkrankheiten zu kriegen.
Aber wie entsteht dann aus dem Wein der Essig? Einfach wird er weiter gegärt, länger als der Wein?
Genau, macht erst der Wein, also Trauben, kältet man, vergären ja zu Must. Muscht wiederum zu Wein, hat Alkohol. Und die zweite Gärung ist dann 2-3 Jahre später. Die kommen dann die Weine mit Alkohol in die Keller, wo es vergärt. Und da kommen Essigbakterien dazu. Wir haben unsere eigene Essigmutter, also ein Bakterium. Und dort letztendlich vergeht es noch einmal in 15 Monaten von Alkohol, also von Wein zu Essig.
Also nicht einfach den Wein länger stehen lassen. Man kennt ja den Begriff, das schmeckt fast wie Essig bei dir.
Genau. So ist es nicht. Nein, das machen wir nicht. Das wäre dann eine ungewollte Essiggärung. Das machen wir ja nicht. Wir machen das ja richtig geführt und gewollt. Und die Essigbakterien, die sind ja hunderte von Jahren schon alt, die werden immer wieder verwendet. Immer wieder. Immer. Man kennt das aus dem Sauerteig. Ne? So ein geführter Sauerteig, der ist ja bei den Bäcker früher von Generation zu Generation zu Generation weiter. Und da dachte das Brot immer so ein eigener Typus quasi. Und bei uns ist mit unserer Essigmutter mit dem Essig. Unsere Essige sind anders.
Und das alles aus Trauben, die natürlich bewirtschaftet werden hier in der Umgebung.
Genau, ja, wir haben unsere Weinberge rund ums Dorf. Und was wir probieren zu lesen, sind immer süße Trauben. Also hochwertig, ich meine viele Ortega, Solaris. Also hohe Muschgewichte, das ist für uns sehr wichtig.
Nun heißt es ja, Essig ist an sich etwas Ätzendes. Ich kenne es, wenn man ganz billigen Essig nimmt, damit reinigt man die Waschmaschine vor Kalk, Ablagerungen zum Beispiel.
Gut, ist auch gut so. Ne? Nee, das, was wir herstellen, ist das ungefähr das Gleiche, was der Körper in sich herstellt. Jeder Körper muss ja verstoffwechseln. Jeder Körper, bei der Verstoffwechselung, gibt es dann Essig. Da gab es sogar schon einen medizinischen Nobelpreis drüber, ne? Über die Entdeckung, dass der Körper Essig herstellt. Und jeder Körper sollte eine relativ große Menge an Essig herstellen, dass er alles, was er ja zu sich nimmt, auch wieder gut weiter transportieren kann. Und die Kraft, die im Essen drin ist, natürlich auch dem Körper hilft. Und den Essig, den wir herstellen, ist so etwas Ähnliches, was der Körper herstellt. Also Sie können unsere Essig trinken, ohne dass Sie jetzt, sagen wir mal, übersäuern oder irgendwas. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Die Essige wirken sehr magenberuhigend, sehr, sehr angenehm. Ja. Ach, wenn jemand vielleicht sagt, ich habe zu viel Sodbrennen oder so ein Spaß, Essig hilft immer. Also wenn es ein guter Essig ist, deswegen nimmt man ja auch den Essig für den Salat. Ja, wir müssen ja den Salat auch weiterkriegen. Wir müssen ja den Salat essen. Er schmeckt ja mit einer schönen Vinaigrette viel, viel, viel besser, als wenn wir gar nichts machen würden.
Auf jeden Fall.
Ja, und deswegen ist das so.
Aber er darf nicht brennen im Hals.
Er sollte nicht brennen. Ne? Und die sind ja auch sehr mild, unsere Essige. Deswegen können wir die auch trinken.
Sie machen ja auch Essigpralinen, das heißt Schokopralinen, die mit Essig gefüllt sind.
Jeder, der bei uns eine Führung macht, kriegt auch eine Essigpraline. Das ist die Ganache, die Creme innen drin. Die ist dann mit verschiedenen Essig angereichert. Wenn Sie jetzt halt einfach reinbeißen, haben Sie wunderschöne Praline, tolle Schokolade. Aber innen drin dann den leichten Kick von Essig. Ja gut, wenn Sie Essig entschlackt, ja, ach, wer viel Essig trinkt, hat ja auch nicht so große Probleme, ja, mit der Verdauung. Also das geht immer gut weiter.
Nimmt man ab dabei?
Ja, nur Essig allein nützt auch nichts. Also man soll schon noch ein bisschen was tun dafür. Aber zumindest mal hilft der Essig, dass man besser verdaut, besser verschlackt und vielleicht auch abnimmt dann.
Essig ist gesund und beflügelt offenbar auch die Liebe. Der Schorsch drückte mir ein kleines Heft in die Hand mit seinen getexteten Liebesgedichten. Ich zitiere mal aus einem der Liebesgedanken des Doktors. Du meines Herzen Königin, du Wonne meiner Tage, die ich entzückt von Anbeginn im treuen Herzen trage. Du meines Lebens Sonnenlicht, du Traum der stillen Stunden, du Himmelswonne ahnst du nicht, die ich in dir gefunden. Du mein, ich dein auf immer da, kein Trennen und kein Scheiden. Oh, welch ein Himmel wunderbar, eröffnet sich uns beiden. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe, heute von der südlichen Weinstraße. Feine Weine, teils auch deftige Speisen, Pfälzer Gastfreundschaft und eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch sind die Zutaten für den Urlaub in dieser Region. Ein Urlaub für Gourmets und Weinfreunde, Kunstbeflissene und Lebenslustige, dank auch des Essigdoktors. Der Schorsch ist gerne mit seinem Hund Piroschka in der Natur unterwegs und gibt über seine Website Wildromantische Pfalz Ausflugstipps für die Weinstraße, vor allem die südliche. Georg Heinrich Wiedemann ist nicht nur Winzer, sondern auch Dichter und Märchenerzähler.
Ich schreibe Märchen und Gedichte und ich mache vor allen Dingen immer Märchen zu unserer Essiche. Also ich habe ein Märchenbuch quasi über die Essiche. Ne? Wenn zum Beispiel Engel küssen die Nacht, ist ein Essig bei uns, dann gibt es ein Märchen dazu. Oder die Zitronenbraut, da gibt es ein Märchen dann darüber. Ne? Und der Essig heißt aber auch so. Also ich mache den Essiche von dem Namen und gleichzeitig schreibe ich dann ein Märchen dazu.
Und die Märchen denken Sie sich aus während der Produktion?
Genau. Also wenn ich einen neuen Essig im Kopf habe, dann muss ich ja den neuen Essig wie so ein Alchemist dann zusammenfügen. Also ein Koch macht ja das auch. Man hat da verschiedene Rezepte und denkt sich das aus. Und ich habe dann verschiedene Kräuter, Blüten, Wurzeln, was auch immer und dann probiere ich das. Ich habe zum Beispiel einen Essig, der heißt der Vatermörder. Ganz ein schlimmer Name, ganz eine tolle Geschichte, weil die Geschichte kommt aus der Zeit des Biedermeiers. Ne? Wir haben ja auf Französisch geredet und der Vatermörder war einfach die Mode, dass man einen langen Krage gehabt hat, so einen Stehkrage. Ja. Kennt man ja, Biedermeier war der biedere Mann, aber einen langen Krage. Und das wurde verkehrt übersetzt in Englische Parasite oder Französische und das wurde zurück übersetzt als Vatermörder. Dieser Vatermörder hat 19 verschiedene Kräuter, wie so ein Parfum. Und ich habe 3 Jahre gebraucht, weil es nicht funktioniert hat. Und dann bin ich glücklich und dann schreibe ich darüber dann ein Märchen.
Erinnert mich spontan an den Film Spukschloss im Spessart. Kennen Sie sicher mit Tanja Wieder, als die in so einem Keller sitzen und was rühren, was Punschiges. Und dann ist es Blausäure am Ende.
Ja, guck mal, das machen wir natürlich nicht.
Und da kommen Ihnen dann diese Ideen?
Ja, da kommen die Ideen. Oder ich gehe mit meinem Hund, mein Hund heißt Piroschka, also Rotkäppchen. Mit der gehe ich immer durch die Pfalz und gucke mir schöne Gegenden oder Orte. Und wenn ich dann was sehe, wo mich einfach inspiriert, weil da was passiert ist, dann kann ich natürlich auch einen Essigdreis machen. Ne? Oder ich finde ein tolles Kraut, dann mache ich einen neuen Essigdreis.
Wenn man wieder rauskommt aus dem Essighof, ist man in einer ganz anderen Welt dann wieder.
Ja. Dann ist man wieder in der Realität. Ja. Wir probieren nicht, die Leute in eine andere Szene zu versetzen, aber wir wollen helfen, dass es sich bei uns die Tür aufgeht und sie grinsen mich an und sie lachen mich an und sie sind gut drauf und das ist eigentlich das, was wir wollen.
Wie viel Essig am Tag trinken Sie?
Ich persönlich, ich habe am Morgen jetzt 2 probiert. Es ist schon noch früh.
2 Gläser heute früh?
2 Gläser und ich denke am Mittag nochmal 2 Gläser. Heute Abend gehe ich essen, großes Essen, da weiß ich genau, da muss ich vorher einen Essig trinken.
Als Aperitif, ne?
Ein Aperitif.
Seit jung.
Das weiß ich nicht, aber mir geht's gut.
Uns ging's auch gut an der südlichen Weinstraße. Diese Radioreise war ein kompakter Überblick über diese Ferienregion mit ihren Kontrasten, wie eben dem Pfälzerwald und den sonnenverwöhnten Weinhängen in Richtung Rheinebene. Mit dieser akustischen Reise entlang der südlichen Weinstraße haben wir sicher Reiselust gemacht und ein paar Bilder im Kopf entstehen lassen. Noch mehr Impressionen unseres Kurzurlaubs gibt's auf unserer Website www.radioreise.de. Da finden sich die Fotos und wichtige Links zur südlichen Weinstraße. www.radioreise.de und überall da, wo man auch in Rheinland-Pfalz gute Podcasts finden kann. Und noch viel mehr praktische Tipps für den Urlaub gibt es auf www.südlicheweinstraße.de. www.südlicheweinstraße.de. Da wird geholfen. Und damit hebe ich ein Glas Pfälzer Wein und sage Goodbye, au revoir, adios, ciao, totiens, haida, farewell, anchio, bislat, ayowomba, gülügül, dovigienje, ilaakwa und shalom natürlich. Und an der Weinstraße sagt man zum Wohl die Pfalz.
Zum Wohl die Pfalz.
Heute war hier Uta Holz am Mikrofon. Ich freue mich, dass du hierher gekommen bist und hoffe, du hast jetzt allen Hörern hier einen tollen Eindruck von unserer Region, von der südlichen Weinstraße vermittelt.
Ja, an der Beustraße hämmer heute was vor. Da kann man hige, wo man will, da ist es klar. Da kann man trinken, was man will, da schmeckt der Boy. Ja, an der Weichstraße muss man ab und zu mal sein.
Ich bin der Wiedemann Church vom Doktorenhof. Ich hoffe, wir sehen uns mal im Doktorenhof. Kommen Sie vorbei. Wir sind furchtbar, furchtbar, furchtbar frei. Und auf eine gute Zeit.
Gemüse Day keeps the doctor away. Ralf Gensheim.
Michaela Stephan und wir wünschen noch einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns bald auf einer leckeren Pfälzer Schorle.
Mein Name ist Benjamin Seifried und bis bald hier bei uns im Trifelsland auf unserer Reichsburg. Alles Gute.
Christian Bohr. Ich freue mich, dass das Thema barrierefreier Tourismus immer wichtiger wird. Letztlich dient es uns allen. Kommen Sie zu uns, schauen Sie sich das an.
Nicole Weber von der Winothek Parterre in Landau und ich wünsche Ihnen genussvolle Momente und zum Wohl die Pfalz.
Zum Wohl die Pfalz und bleiben Sie, meine Damen und Herren, schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.